Zeit für Geschichte zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt Sie Harald Asel. Wir befassen uns heute mit einer griechischen Insel, deren archäologische Funde weit in die Geschichte schauen lassen und die vielleicht gerade deshalb unbewohnt bleiben muss. Zuvor möchte ich Sie aber daran erinnern, dass zwei groß angelegte Ausstellungsprojekte zum Bauernkrieg vor 500 Jahren nur noch ganz kurze Zeit zu sehen sind. Das eine Projekt findet sich in Mühlhausen in Thüringen, jener Stadt, in der der apokalyptische Reformator und Gegenspieler Luthers Thomas Müntzer wirkte. Freiheit 1525 ist die große Landesausstellung übertitelt, die an mehreren Orten in der Stadt einen Überblick schafft über die in Mitteldeutschland und im Südwesten mit vielen lokalen Aufständen dezentral geprägte Bewegung, nicht nur der Bauern, sondern auch vieler Städter. In Mühlhausen bis zum 19. Oktober. Wer sich aber sputet, zum Beispiel über das verlängernde Wochenende des 3. Oktobers, der kann auch mit der etwas längeren Anreise ins württembergische Oberschwaben noch Ufruhr besichtigen. Das Kloster Bad Schussenried, selbst von Bauern 1525 geplündert, beherbergt dieses Projekt des Landesmuseums Württemberg.
Völlig zu Recht kam die Frage auf, warum die Ausstellung Ufruhr heißt. Es ist ein Begriff für den Bauernkrieg, der sich in den Quellen findet, in unterschiedlicher Schreibweise, mal mit H, ohne H. Ist auch wichtig zu wissen, der Bauernkrieg ist nicht vom Himmel gefallen. Es gab zahlreiche regional begrenzte Aufstände, schon seit der ganzen zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Sagt Kurator Marco Veronesi. Die Vorgeschichte, vor allem im süddeutschen Raum, wird in Bad Schussenried dargestellt, aber auch die Entstehung der berühmten 12 Artikel von Memmingen, die Darstellung der Bauern in der Druckgrafik, mal satirisch abfällig, mal zugewandt, ist ein weiterer Aspekt. Berühmtestes Beispiel, drei Bauern im Gespräch von Albrecht Dürer. Kuratorin Ingrid Sibylle Hoffmann erläutert, wo die ständische Ordnung durchbrochen wird.
Einer stützt sich auf ein Schwert, das ist schon mal eine Waffe, die dem Bauern nicht zusteht. Und der andere hat Sporen an seinen Schuhen. Das ist was, was es jetzt wirklich ins Lächerliche zieht. Sporen sind dem Ritter zugeordnet.
Wertvolle Unikate werden in Bad Schussenried durch digitale Mittel verdoppelt. In einem Raum unterhalten sich sogar die Figuren über das, was zu sehen ist. Es geht um eines der berühmtesten Handschriften, erläutert Marian Elsenheimer.
Das ist die bekannte Weißenauer Chronik vom Abt des Klosters Weißenau, Joachim Mura. Sie erzählt eben in 11 Federzeichnungen, wie der Aufstand in der Umgebung des Weißenauer Klosters abgelaufen ist. Was in der Umgebung passiert ist, spiegelt eigentlich das, was auch in großen Dimensionen passiert ist. Die Bauern bewaffnen sich, sie organisieren sich, sie schließen sich zu Haufen, die immer größer werden, an. Die Herren bekommen Angst, fliehen davor, aber entscheiden sich am Ende für Gewalt. Wir sprechen gerne von Wimmelbildern des Bauernkriegs, weil eben so viele Szenen darin enthalten sind, die ganz, ganz viele Details preisgeben.
Das zuletzt 2014 ausgestellte Original auf der einen Seite und groß aufgezogen an der gegenüberliegenden Wand die einzelnen animierten und kommentierten Bilder. Wie überhaupt die Ausstellung in Bad Schussenried keine Angst vor moderner Technik hat. Am Eingang begrüßen uns mehrere Personen auf Videos, die uns in der Ausstellung immer wieder begegnen, entwickelt nach originalen Quellen durch die KI. Götz von Berlichingen etwa, seine eiserne Faust ist eher einem Fantasy-Spiel entnommen. Und es bedurfte auch mancher Arbeit mit der KI, bis eine Bäuerin nicht mehr so modelhaft daherkommt. Noch einmal Mario Veronesi.
Wir möchten diese Figuren, diese Persönlichkeiten zeigen. Wir möchten sie erzählen lassen, um Emotionen in die Ausstellung zu bringen. Was wir aber nicht möchten, ist eine Pseudo-Authentizität.
Um das zu erleben, müssen wir uns also hurtig nach Schwaben begeben. Die Ausstellung Ufruhr, Utopie und Widerstand im Bauernkrieg ist nur noch bis zum 5. Oktober in Bad Schussenried zu sehen. Und damit zu unserem zweiten Thema, zur griechischen Insel Keros. Warum die unbewohnt bleiben muss und was dort überhaupt gefunden wurde, das erzählt uns jetzt Moritz Pompel.
Georgia Prasinou, Mitte 70, sitzt vor ihrem Haus auf der Insel Koufonissi. Von hier fällt der Blick auf die sagenumwobene Nachbarinsel Keros. 7 Kilometer lang, unbewohnt. Nicht mal mit dem Boot darf man sich heute der Insel nähern. Aber Georgia hat ihre Kindheit dort verbracht.
Ich bin dort aufgewachsen, mit meinen Großeltern und Onkeln. Wir hatten nicht viel und doch alles. Ziegen, Fisch, Weintrauben. Irgendwann sind dann die Figuren aufgetaucht. Wir haben mit ihnen Puppen gespielt, haben ihnen Kleider verpasst. Es waren so viele, dass es im Haus zu eng wurde.
Die Figuren flach und aus Marmor, rund 4500 Jahre alt, oft mit verschränkten Armen. Sie stammen aus der frühen Bronzezeit, weit bevor die griechische Götterwelt erfunden wurde. Jorias Großvater und Onkel hatten die Figuren auf Keros gefunden. In den allermeisten Fällen nur Fragmente. Köpfe, der Torso, Beine. Keiner in der Familie ahnte damals etwas vom wahren Wert der Funde. Auch wenn damals schon klar war, dass es illegal war, etwas mitzunehmen. Gegraben und gesucht wurde schon damals nachts. Alle paar Wochen kam ein gewisser Aristides nach Keros und nahm für einen Spottpreis die schönsten Stücke mit.
Wenn er kam, sagte meine Großmutter zu mir, geh raus zum Spielen. Er will mit Opa reden. Jahrelang kam er immer wieder.
Der Hype um die Kykladenfiguren, ausgelöst auch durch Künstler wie Picasso, Brancusi oder Henry Moore, die sich von ihnen inspirieren ließen. Die Archäologen waren schon lange auf Keros aufmerksam geworden. Spätestens seit der deutsche Historiker Ulrich Köhler 1884 auf Amorgos zwei der berühmtesten Kykladenfiguren hatte sichern können. Einen Harfen- und einen Panflötenspieler. Als 1963 wissenschaftliche Grabungen auf Keros begannen, setzte sich der beteiligte Archäologe Colin Renfrew von der Universität Cambridge vehement gegen Plünderer ein. Sie hatten teilweise ein regelrechtes Chaos auf Keros hinterlassen. Renfrew und griechische Archäologen konnten auf der kleinen Nachbarinsel Daskalion eine dichte Siedlungsstruktur ausgraben. Und sie fanden noch viel mehr Figuren und Keramiken. Dabei stellten sie Erstaunliches fest, sagte der mittlerweile verstorbene Renfrew 2020 in einem Interview mit dem griechischen Sender ERT. Die Objekte waren bereits vorher auf anderen Inseln zerbrochen. Dann sind sie hierher gebracht worden. Im dritten Jahrtausend vor Christus und an speziellen Plätzen abgelegt worden. Keros muss ein Heiligtum gewesen sein für die Kykladen, aber auch für das Festland, vielleicht sogar bis in die Türkei. Die Gegenstände, so die Theorie, waren Teil eines wie auch immer gearteten Rituals. Vielleicht mussten sie rituell bestattet werden, um sie nicht zu entweihen. Auf Keros, weil die Kontur der Insel selbst aussieht wie eine der Figuren? Eher nein, glaubt der Archäologe Alexandros Georgiou von der archäologischen Abteilung der Kykladen. Die Forschung wird dadurch erschwert, dass es aus der Zeit keine Schriftzeugnisse gibt. Es gab und gibt auch immer noch die Theorie, dass es sich um Grabbeigaben handelt. Also, dass man irgendwann auf anderen Inseln die Gräber geöffnet und dann die Figuren nach Keros gebracht hat. Doch dann hätten wir sicher auch Reste von Knochen oder Zähnen finden müssen. Aber weit und breit nichts davon. Fest steht, dass die damalige Zivilisation gut organisiert und über weite Strecken vernetzt war. In den gefundenen Gebäuden war tonnenweise Marmor aus Naxos verbaut worden. Obsidianklingen dienten wohl als Messer. Das Material stammte von der Insel Milos. Die Figuren geben weiter Rätsel auf. Mancher Bewohner auf der Nachbarinsel Koufonissi wünscht sich heute, dass die Figuren doch hier geblieben und nicht in den Händen von Kunsträubern gelandet wären. Dass sie Teil eines ganz besonderen Museums sein könnten. Für sie hat Archäologe Alexandros Georgiou zumindest einen kleinen Trost. Es muss auf Keros auch noch eine Stadt aus der klassischen Epoche geben. Und ich hoffe, wir werden sie finden. Die Insel hat einen großen archäologischen Reichtum. Und die weiteren Ausgrabungen werden uns sicher überraschen. Die Arbeiten im wohl ältesten Meeresheiligtum der Welt sind lange noch nicht abgeschlossen.
Und soweit für jetzt Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.